Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session Börse at Home. Wie gewohnt, jeden Montag 30 Minuten geballtes Börsenwissen. Und heute garantiere ich, es ist geballtes Börsenwissen und auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, denn wir alle wissen, nur in einem Land zu investieren ist nicht so schlau. Man sollte möglichst breit streuen. Und bei mir ist Rüdiger Born. Finde es total schön, dass er da ist. Wir haben das auch schon lange vorgehabt. Rüdiger wohnt eigentlich in Tokio. Schon lange. Wir kennen uns auch, ich würde sagen, seit mindestens 20 Jahren, also 2005 vielleicht, mindestens. Und er beschäftigt sich vor allen Dingen als institutioneller Investor mit amerikanischen Aktien, aber natürlich schaut er sich auch japanische Werte an und ist prädestiniert für diese Online-Session, mal über japanische Aktien zu sprechen. Denn seit einiger Zeit, jahrzehntelang, war ja überhaupt nichts los im Zusammenhang mit japanischen Aktien. Das steckte so unten im Keller nach der Krise in den 80ern. Aber der Nikkei inzwischen neue Rekordstände. Investorinnen und Investoren schauen und interessieren sich wieder für Japan. Und genau das ist unser Thema hier. Rüdiger ist gar nicht so weit weg. Der ist gerade nicht in Tokio. Sonst wäre auch da Nacht, oder? Aber
Abendstunden
es ist,
bisher.
ja, sehr gut. Es ist für mich einfach vom Ton her einfacher, wenn wir uns das trotzdem voll digital machen und eben nicht zu zweit vor einem Tisch. Aber schön, dass du dich zugeschaltet hast, Rüdiger, und schön, dass du dir Zeit nimmst für uns und diese Themen.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wollen wir doch mal mit der Metaebene anfangen, also mit der Makroperspektive. Warum reden wir gerade jetzt über Japan? Was hat sich da verändert? Was ist da in Bewegung gekommen?
Also als allererstes mal fällt natürlich auf, dass der Nikkei, du hast es schon angesprochen, so richtig dann durchgestartet ist und jetzt die 45.000er-Marke ja doch dann etabliert auch durchstoßen hat. Also von einem Allzeithoch zum anderen jetzt diese Marke. Und das, nachdem es ja da um Jahrzehnte eigentlich nicht vorwärts ging, sondern einfach nur so ein Rumgekrebsel war, das ist schon mal so das erste auffällige Bild. Und das hat gleich mehrere positive Effekte und hat auch ein paar ganz gute Gründe. Der Yen ist ja sehr, sehr schwach gewesen in den letzten Jahren. Das hat damit zu tun, dass der Zinssatz in Japan teilweise sogar Minus war. Das hat natürlich wenig Interesse am Yen gegeben. Das klingt erstmal doof, ein schwacher Yen. Die Japaner werden es aber mit Fassung getragen haben, denn das bedeutet ja, dass sie entweder einen von zwei Vorteilen nutzen können. Sie können dann sagen, Mensch, wir können unsere Produkte sehr viel günstiger im Ausland anbieten als normalerweise, können damit mehr Marktanteile eben bekommen, wenn wir das dann möchten. Oder eben man sagt, nein, unser Produkt, unser Toyota, unser Mitsubishi, der kostet nun mal so viel in Euro, das hat sich nicht verändert. Wenn dann allerdings die Euro wieder in die Grundwährung, also in den Yen, dann repatriiert werden, dann kriegt man natürlich wahnsinnig viel und das ist für die Börsenkurse natürlich mega spannend. Also der Eye-Catcher ist damit auf jeden Fall schon mal gesetzt und das Interesse auf einmal an der Börse ist auch in Japan wieder angezogen, nachdem man dann häufig gesagt hat, ach ja, na, vielleicht machen wir lieber mal was anderes mal zwischendurch. Aber auf einmal ist das wieder Gesprächsthema. Es wird ja in den Medien mehr und mehr dann eben erwähnt oder man hört es dann auch an den verschiedenen Stellen, manchmal im Café. Dann sieht man, dass die Leute dann irgendeine App auf dem Smartphone haben. Also zumindest mal die Japaner sind auf diesen Zug schon aufgesprungen.
Wie ist denn die Aktienquote? Ist die höher als bei uns? Also gibt es eine bessere Aktienkultur oder wie ist so der Vergleich?
Ja, ich muss gestehen, ich habe da keine genauen Zahlen. In der Vergangenheit war das sehr, sehr stark. Die Japaner hatten traditionell bis so in die 90er Jahre rein sehr, sehr, waren die sehr, sehr engagiert. Interessanterweise waren es die Frauen, die dort aktiv waren an den Märkten. Die Männer hatten damals die klassische Rolle, das Geld zu verdienen. Die haben das Geld zu Hause beim Hausvorstand abgegeben und die haben dann gesagt, so jetzt müssen wir da was Sinnvolles mitmachen. Deshalb gab es wahnsinnig viele Investorinnen. Bis dahin, dass es sogar Kurse nur für die Frauen gab, damit die Männer nicht blöd reinquatschen und alles eh besser wissen. Das hat sich dann ein bisschen zerschlagen, nachdem die Börse so runtergegangen ist, waren die ja häufig sehr vorsichtig, besonnen Frauen dann ein bisschen zurückhaltender und haben den Markt ein wenig vergessen. Jetzt scheint es allerdings so, dass das nicht mehr so geschlechterspezifisch ist. Also soweit ich das wahrnehme, zumindest mal, sind jetzt auch viele Männer mit dabei an Bord, also vielleicht ein bisschen neutraler. Und wenn das anknüpft an das alte Bild, früher oder später, davon gehe ich mal aus, dann sehe ich eine ganz gute Chance, dass die Japaner sehr viel aktiver auch wieder werden, als das zum Beispiel in Deutschland typisch ist.
Ja, da können wir uns dann als deutsche Frauen definitiv mal was abschauen, denn in Deutschland ist nur jede
Ja.
zehnte Frau überhaupt an der Börse aktiv, in Wertpapieren aktiv. Definitiv zu wenig, also 90% zu wenig. Was treibt momentan den Nikkei? Also Nikkei ist klar, wenn er steigt, werden die Aktien gekauft. Kommen die Käuferinnen jetzt aus Japan, da hast du gerade skizziert, aber auch aus anderen Ländern. Was sind da so, weiß man da, welche Hauptinvestoren, also welche Kapitalströme da unterwegs sind, nennen wir es mal so.
Also es ist sehr viel sicherlich Japanisches. Erstmal, weil jetzt der Heimatmarkt natürlich wieder toll läuft. Das nimmt man natürlich in der eigenen Heimat wahr. Es ist bislang, und da haben wir gleich eine ganz tolle Story noch zu erzählen, aber bislang war das so, dass für viele Ausländer das war toll zum Gucken war, denn man hat gesehen, dass der Markt richtig schön nach oben gegangen ist, aber durch die Yen-Schwäche, die ja immer weiter zugenommen hatte über viele Jahre, war das für viele Investoren gar nicht so spannend, weil man gesagt hat, ja, ich habe dann in Yen tollen Gewinn gemacht, wenn ich das aber wieder in Dollar als amerikanischer Investor oder weltweiter oder eben in Euro wieder umwandle, puh, da ist ja die Hälfte des Gewinns wieder weggedampft. Es ist immer noch vorteilhaft, ja, aber es ist nicht ganz so sexy, wie es auf den ersten Blick aussieht, wenn man hier auf den Chart guckt und dann sagt, Mensch, so senkrecht fast hoch, wie das da gelaufen ist. Das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen, oder ich sehe eine gute Chance, dass sich das ändert, insofern, dass A, der Yen nicht mehr so stark nachlässt. Gegenüber Dollar beispielsweise sind wir relativ stabil, nachdem die Notenbank auf Geheiß des Finanzministeriums interveniert hatte. Dadurch wurde also die Yen-Schwäche eingebremst. Und das bedeutet zumindest mal, dass jetzt die in Dollar denkenden Investoren, global ist das ja nun wirklich sehr breit, die Amerikaner sowieso, aber auch andere, die in Dollar denken, sagen, naja, jetzt fängt das ja ganz langsam an, sich zu lohnen, weil ich nicht mehr den Nachteil habe durch die Währungsbewegung. Und jetzt besteht eine realistische Chance, dass der Yen sogar wieder etwas stärker wird gegen die eine oder andere Währung. Und der Euro zählt da sicherlich auch mit dazu. Denn die Notenbank hat ja schon angedeutet, hat ja schon angefangen, so kann man sagen, den Zins wieder in die steigende Richtung zu bewegen. Bei 0,5 liegen wir. Und man rechnet eigentlich felsenfest davon, dass zumindest Anfang des Jahres der nächste Zinsschritt, man hätte es schon eigentlich gerne gemacht, aber A, wegen der Zollsituation und man sich da nicht so sicher, weil Japan ja exportiert sehr, sehr viel, gerade die Autobranche auch nach Amerika. Da war man sich nicht so sicher, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Und jetzt ist Ishiba, der Premierminister, zurückgetreten und wird am 4. Oktober gibt es da den Nachfolger oder die Nachfolgerin, da gibt es noch zwei im Rennen. Und da hat die Notenbank schon gesagt, naja, dann wollen wir ein bisschen Lusement machen, da müssen wir ja nicht Vollgas geben, während da alles so ein bisschen unsicher ist. Aber die meisten gehen davon aus, dass die Zinsen weiter steigen. Die Inflationszahlen sprechen dafür. Also die Japaner freuen sich über etwas höhere Inflation. Ich hatte da den Genuss über, man kann sagen, Jahrzehnte in Japan wirklich sehr, sehr stabile Preise dann zu haben. Und jetzt freut man sich, wenn das ein bisschen anzieht. Und dann, wenn der Yen wieder ein bisschen mehr Gewicht bekommt, haben wir natürlich auch eine realistische Chance, das ganz tapfer dann zum Beispiel in den Euro damit zu übertragen.
Danke dafür. Du, Stichwort Autobranche hast du ja schon angesprochen. Ist diese Erholung in den Preisen, jetzt mal in Yen gedacht, ist die breitflächig über alle Branchen hinweg oder gibt es da besonders stark profitierende Bereiche?
Also ich habe hier mal, ihr seht das wahrscheinlich parallel jetzt hier, ich gehe mal davon aus, habe ich hier mal so die Heatmap und das ist von Jahresanfang. Und dann sieht man, dass eigentlich in fast allen Branchen irgendwie was gut läuft. Wir sehen natürlich Toyota, das ist ein ganz großer Teil hier, nicht so doll performt hat. Ist jetzt kein Drama, 4% minus, aber man sieht schon, die sind nicht mitgelaufen bei der tollen Bewegung. Also man kann jetzt aber nicht sagen, dass die Autofirmen generell jetzt zwingend massiv drunter gelitten hatten, auch jetzt unter dieser Zollfrage. Also es ist schon, wenn man hier so den Eindruck hat, relativ breit eigentlich die Geschichte. Und es sind häufig dann auch so ein bisschen Einzelschicksale, dass einzelne Unternehmen möglicherweise sich nicht so gut darauf vorbereitet haben. Toyota beispielsweise sagt man nach, tolles Unternehmen, Wahnsinn, aber ihr verschlaft so ein bisschen den Trend in Asien auch, während die Chinesen eine Autofirma nach dem anderen aus dem Boden stampfen und Produkte machen, die günstig sind und scheinbar eine sehr gute Qualität oder zumindest mal für die Klientel absolut akzeptable Qualität anbieten, sagt man bei Toyota, Naja, was ihr da so macht, ist so ein bisschen, ist alles gut, aber das ist so, wie man es früher halt gemacht hat. Und man sieht schon auch, wenn man in andere asiatische Länder geht, dass dann doch die Anzahl der chinesischen Fahrzeuge massiv zunimmt und den absoluten Platzhirsch, egal in welches asiatische Land man da geht, Japan, also die japanischen Autobauer, dort ein wenig verdrängt. Also es hat nicht nur was mit der Zollfrage zu tun, sondern auch so ein bisschen mit der Modellpolitik, die da betrieben wird, was Preis angeht, was vielleicht Umstellung auch auf Elektro angeht. Also da ist Japan so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber generell gesprochen kann man sagen, doch relativ breit aufgestellt, ja.
Gibt es Branchen, die da besonders hervorstechen? Also gerade wenn wir jetzt mal den innovationsstärkeren Bereich uns betrachten, also wie stark ist da die Position der japanischen Unternehmen?
Also man muss dazu sagen, Japan ist in einer sehr interessanten Situation und braucht Hightech, denn die Japaner haben die gleiche Demografie, wie wir sie haben. Das heißt, die Alten werden immer älter und die Japaner sowieso leben sehr gesund. Da ist das Vorurteil durchaus berechtigt, dass die Alten älter werden. Aber es gibt immer weniger Nachwuchs. Das heißt, die Alterspyramide verschiebt sich nach oben und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt Arbeitsplätze. Kräftemangel. Und die Europäer haben da ein Modell entwickelt, dass man sagt, dann holen wir uns halt neue Arbeitskräfte. Die Japaner, die Chinesen übrigens auch, aber die Japaner sehr stark sagen, nee, wir machen das so. Letztlich kommt es auf die Produktivität an. Lass uns sehr intensiv mit AI und mit Robotik arbeiten. Und insofern glaube ich, dass diese Branche auch sehr, sehr interessant ist. Zum Beispiel Softbank. Softbank hat nichts mit einer Bank zu tun, sondern ist so ein bisschen vergleichbar. Zumindest auf den ersten Blick wie Telekom und Vodafone ist so ein Smartphone, also die haben die Mobilfunk. Also wenn man ein Smartphone hat, dann hat man meistens da einen Vertrag. Aber sie sind auch ganz stark vertreten, dass sie sagen, wir wollen neue Fabriken bauen und zwar Fabriken völlig ohne Mitarbeiter. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens mal können die Prozesse sehr eng ineinander greifen und Firmen, zum Beispiel Zulieferfirmen und Firma, also Endproduktion, die können ganz eng zusammenarbeiten. Es gibt keine Spionage, weil es ist keiner da. Das heißt, die können quasi direkt unter einem Dach alles bauen. Es wird also noch ein bisschen leaner. Es wird sehr, sehr automatisiert sein. Und das sind so Bereiche, die sehr, sehr ankommen. Und ihr seht hier, man kann es vielleicht nicht gut erkennen, aber wenn ich hier Softbank, das ist das Logo hier von Softbank, da gibt es immer oder häufig zwei, nämlich die Gruppe, also übergeordnet oder der produktive Teil, wenn man so will. Dann sieht man hier, 92% seit dem Jahresanfang im Plus, das ist schon mal eine Hausnummer. Das haben nicht so viele Unternehmen, auch in Japan nicht. Also es gibt ja dann doch einige, die haben mal 40%, 50% oder sowas gibt es dann auch. Aber ich glaube, diese Branche generell, so in Richtung KI, in Richtung Robotik, in Richtung, ja, sagen wir mal, moderne Produktion, die hat enorme Chancen, weil Japan hat den Zwang. Nicht so von wegen, oh, könnte man mal machen. Also entweder macht ihr es oder wir nehmen euch vom Tisch, so ungefähr. Also da ist, glaube ich, eine ganz große Chance, dass das auch noch in der Zukunft recht gute Entwicklung vor sich hat.
Ich hätte mal eine Frage zu dieser Heatmap, weil ich kenne die gar nicht. Die Größe der Kästen, das ist die Marktkapitalisierung, die sich da widerspiegelt, oder?
Richtig, also hier sind jetzt, das ist der Nikkei 225, sagt man, also 225 Titel. Das heißt, hier seht ihr 225 Flächen. Und die Größe der Fläche gibt eben, wie du richtig sagst, den Anteil in diesem Index dann wieder. Also man kann jetzt sehen, dass zum Beispiel Toyota sehr groß da ist, aber hier so ein Unternehmen wie hier unten, ich weiß gar nicht genau, welches das jetzt ist, kann ich kaum erkennen, das ist halt auch vertreten. Aber boah, das ist so der olympische Gedanke auch mit dabei, aber eben nicht so ein richtiger Market Mover. Also für diejenigen, die Magnificent Seven kennen, die würden jetzt sagen, so eine Tesla, so eine Alphabet, eine Apple, die sieht man mit einer ganz großen Fläche. Und so die anderen Firmen, die halt auch so mitschwingen, die kleiner gewichtet sind, die haben diese kleineren Flächen.
Ja, ist interessant. Aber hier ist, das ist ja TradingView, das heißt, da ist es jetzt mal richtig rum, so wie wir es gewöhnt sind, oder? Als ich in Tokio war und du ja freundlicherweise mit mir in die Börse gegangen bist, hab ich zum ersten Mal gesehen, dass da in der Börse selbst grüne Preise die fallenden sind und rote die steigenden. Aber wir haben ja jetzt hier die internationale Darstellung von TradingView.
Richtig, das ist ein bisschen verwirrend. Ich habe mich da auch erst umgeguckt, weil ich gedacht habe, oh Gott, was war das für ein schlechter Tag mal irgendwann, als mir das das erste Mal aufgefallen ist. Und alle haben sich so gefreut und da habe ich gedacht, okay, ihr seid ja gut drauf hier. Und dann habe ich festgestellt, es wird umgekehrt gezeigt. Man kann sich so merken, fallende Kurse sind doch vielleicht Einkaufsgelegenheiten. Also grünes Licht, na gut, so einfach sollte man es sich nicht machen, aber vielleicht als Orientierungshilfe. Diese Grafik, die ihr hier allerdings seht, ist tatsächlich richtig rum, wie wir das als Europäer gewohnt sind.
Hast du noch ein paar andere potenzielle Nischen für uns, die vielleicht nicht so bekannt sind? Also ich meine, über Hightech spricht im Moment ja jeder, aber vielleicht gibt es ja
Ja.
irgendwelche Spezialitäten japanische?
Also was natürlich interessant ist, also zum Beispiel eine Aeon, das ist eine ganz große Kaufhaus- oder Shopping-Mall-Kette in Japan, sehr, sehr berühmt. Die sind auch um 40% gestiegen. Also all das läuft ganz gut. Man sieht 7-Eleven, das ist so eine Convenience-Store-Geschichte. Eigentlich eine Riesenerfolgsgeschichte, die gibt es überall, egal wo in Japan. Die haben aber im Moment auch umstellungsbedingt so ein bisschen, da geht es um einen Wechsel in der Eigentümerschaft, da sind die ein bisschen gebeutelt worden. Ich könnte mir sogar vorstellen, ich würde es immer charttechnisch untermauern. Ich bin ja eigentlich eher ein Charttechniker, aber da sehe ich das Potenzial, wenn die das alles geglättet haben, die Wogen, dass die auch wieder besser dastehen. Ich denke, das ist eher da so ein Nebeneffekt, den man da hat. Ansonsten, die Automobilindustrie ist natürlich eigentlich nach wie vor spannend. Die sind ja nicht weg, nur weil die jetzt einfach mal eine blöde Situation haben. Sie haben über Jahrzehnte lang tolle Autos gebaut und den Nerv getroffen. Jetzt will man versuchen, dass man mehr in Lateinamerika, weil man sagt, wir müssen die Abhängigkeit zu Amerika senken. Ja, und deshalb sagt man, na gut, dann gucken wir mal, ob wir in Südamerika vielleicht irgendwo da mehr Fuß fassen können, um eben da alternative Märkte zu haben. Ich muss aber sagen, das ist ein bisschen heißes Eisen, weil die Chinesen wahnsinnig Druck machen. Und mit sehr, sehr günstigen Modellen da ankommen, da wird man sehen, ob die sich tatsächlich dann da durchsetzen können. Ansonsten, ich sage mal, man sieht es hier so im Allgemeinen mit einer Mitsubishi, jetzt Mitsubishi war doch wieder Auto, naja, es gibt diese Heavy Industries, also es gibt immer mehrere, es gibt die Mitsubishi, kann das mal hier anklicken, Heavy Industries beispielsweise, die sind auch um, ich glaube, 40% irgendwie gestiegen in diesem Jahr schon. Das sind alles so Unternehmen, die auch sowohl in der Elektronik als auch in, sagen wir mal, Großbauprojekten, teilweise ja, also in Großmaschinen sozusagen dann investiert sind. Ich denke, das wird nach wie vor sehr, sehr pushen können, denn die Bautätigkeiten, die Aktivitäten, neue Sachen zu konstruieren, sei es neue Technik, nicht nur dieses Filigrane mit den Microchips, sondern eben aber auch, wir brauchen neue Kraftwerke, wir brauchen neue Infrastruktur in Asien. Das kommt alles sehr. Asien brummt wirklich, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man als Europäer sagt, man, oh ja, was soll da noch groß kommen? Die stellen auf einmal fest, was sie für ein tolles Leben haben können, wie sie ein bisschen mehr arbeiten. Hey, klasse, wir erfinden gerade die Welt neu. Und da ist ein riesiger Bedarf und Unternehmen wie Mitsubishi, zum Beispiel Mitsubishi Heavy Industries oder andere eben, die stehen da eigentlich bereit, um, sagen wir mal, dieses riesige Wachstumspotenzial, was in Asien im Moment ist, da zu heben. Und da sind die Japaner deutlich enger dran als die Europäer. Und ich höre sehr häufig von den anderen asiatischen Ländern, wir haben überhaupt nichts gegen Europa, wir würden ja gerne mit denen zusammenarbeiten, aber wenn wir mit den Asiaten was machen, dann schicken die uns so einen Vertrag. Wenn wir mit den Europäern zusammenarbeiten, schicken die uns einen LKW mit den Vertragsunterlagen. Die Unternehmen entscheiden sich meistens für den kleinen Vertrag. Und deshalb hat Japan da aus meiner Sicht die Nase vorne. Ich denke, da wird auch in diesem Bereich kann man eigentlich nicht so arg viel generell falsch machen. Eventuell noch vielleicht mein Blick auf die Bankenbranche. Das ist hier der Finance-Sektor hier, ebenfalls ordentlich im Plus. Viele Banken sagt einem nicht so viel, ein sehr, sehr großes Mitsubishi eben auch wieder. Ihr seht, also das ist häufig, dass die Unternehmen dann eigene Banken haben. Das kennen wir ja von Volkswagen auch, aber die werden dann auch einzeln notiert hier an der Börse. Und die könnten jetzt natürlich ein bisschen davon profitieren, wenn die Zinsen wieder ansteigen, dass dann die Banken auch sagen, da wittern wir ein gewisses Geschäft. das uns ebenfalls hilft. Also ich würde das nicht ganz außen vor lassen. Allerdings sind da auch schon einige ordentlich gelaufen. Vielleicht der Tipp für Investoren, die zumindest mal einen Blick auf den Chart werfen, wartet vielleicht auf einen kleinen Rücksetzer, um dann günstigere Einstiegsmöglichkeiten zu haben in einem, glaube ich, schon noch wachstumsorientierten Markt.
Sprechen wir mal kurz über die Risiken. Eins hat es ja schon genannt, die Entwicklung des Yen,
Ja.
dass sich das wieder in die andere Richtung dreht. Aber da fasse ich jetzt mal zusammen, was du gesagt hast. Siehst du die Gefahren jetzt eher nicht, sondern eher Erwartung, dass es sich weiter in die aktienfreundliche Richtung bewegt?
Ja, ich sag mal so, es wird jetzt keine, ich meine, es wird keinen riesen Zinsschritt geben. Es wird eine ganz langsame Entwicklung sein. Es ist natürlich ganz gerne gesehen, auch von den Aktienmärkten, wenn der Yen schwach ist und die Zinsen niedrig sind. Die Zinsen niedrig gibt uns ja viel Liquidität. Wir sehen aber, dass wir im Weltmarkt kein Liquiditätsproblem haben. Wir haben global gesprochen eigentlich sehr, sehr viel Liquidität am Start. Und das bedeutet, dass die vielen Unternehmen, die jetzt dann mit diesem Geld ausgestattet werden, dann kommt dann jemand und sagt, Mensch, hier habt ihr mein Geld, macht was draus. Dann muss man ja was damit tun. Das heißt, man ist quasi verpflichtet, das in die Märkte reinzudrücken und damit geht der Preis nun mal nach oben. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Also Liquidität, das wird auch den deutschen Markt sicherlich helfen, auch wenn es mal zwischendurch Rücksetzer gibt. Aber die Chancen, die ich doch immer wieder sehe, auch im Gespräch mit anderen Händlern, sind vorläufig nach oben einfach die besseren. Selbst wenn es auch mal Risiken gibt am Markt oder wenn man sagt an der einen oder anderen Stelle, bin mir gar nicht so sicher, ob das so eine gesunde Bewegung ist, die wir gerade haben, spielt keine Rolle. Solange das Geld irgendwo investiert werden muss, und sinkende Zinsen in Amerika sind jetzt ja auch nicht unbedingt dann super beliebt, um dann in Anleihen reinzugehen. Und die japanischen, selbst mit Zinsanhebung von 0,5 auf was weiß ich was, ist ja jetzt nicht der Burner, dass man sagt, Mensch, darauf habe ich jetzt gewartet. Das heißt, der Aktienmarkt hat nach wie vor eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Chance, gepusht zu werden. Und ich glaube, dass die Nachteile gerade für europäische Investoren nachlassen, weil der Druck auf den Yen, also die Schwäche des Yens, vielleicht nicht abgebaut wird. Aber wenn es stabil ist, reicht es ja auch vollkommen für den deutschen Investor, weil er sagt, naja, dann habe ich aber die Bewegung, die in Japan eben passiert.
Ein anderes Risiko könnte ja auch in der Exportabhängigkeit liegen, Japans, wie das, was man ja auch über Deutschland öfter sagt. Wie sind denn die Japaner bei Trumps Papptafel Zollandrohung weggekommen?
Naja, verhältnismäßig gut eigentlich, also ursprünglich gar nicht, also auf der Papptafel im Rosengarten, da sah das noch ziemlich böse aus. Da hat er ja einfach mal eine Zahl reingeschrieben, um Anker zu setzen. Dann ist das Zähneklappern losgegangen und nachher hat man dann festgestellt, ja gut, jetzt machen wir mal irgendwie was Vernünftiges. Und die Japaner waren eher positiv drauf. Die japanische Presse hat allerdings auch schon gesagt, naja, wenn das wirklich so kommt, dann gibt es bei uns eine Pleitewelle. Ich denke, die Sorge sieht im Moment nicht danach aus. Und insofern, die Japaner sind sehr, sehr stark natürlich mit den Amerikanern verbandelt gewesen, haben wahnsinnig viel dahin exportiert. Aber die Asiaten generell stellen immer mehr fest, ja, dann lasst es halt untereinander machen. Ja, die Asiaten verdienen im Durchschnitt immer noch viel weniger als der Westen, wenn man das mal so verallgemeinern will. Aber es sind halt wahnsinnig viele. Und das ist dann vielleicht die Kompensation, auf die dann viele setzen. Da machen wir halt eine Stufe einfachere Produkte, machen wir halt nicht nur, ich sag mal, Typ S-Klasse, sondern machen wir halt auch mal Typ A-Klasse oder eine E-Klasse oder irgendwie was dazwischen, damit dann auch, wenn, also nur einfach von der Gewichtung her jetzt oder von der Größe, dass man dann sagen kann, okay, dann spricht man halt eine andere Käuferschicht nochmal an, die sich es aber inzwischen leisten können und auf dem Weg sind, damit dann zu sagen, ach komm, nächstes Mal kann ich mir sogar eine Nummer größer kaufen, weil wir wachsen ja auch. Die Japaner haben historisch gesehen ein bisschen Nachteil. Die hatten den Zweiten Weltkrieg oder ihre Aktionen auch vorher dann noch nicht so richtig bei ihren Nachbarn aufgearbeitet. Deshalb wurden sie häufig gedisst in der direkten Umgebung, wenn man das mal so will. Das kann man ja auch nachvollziehen. Aber das lässt so langsam aber sicher nach. Die junge Generation hat damit eigentlich gar nicht mehr so arg viel zu tun. Die kennt das vielleicht noch. Noch sind die Älteren natürlich häufig am Ruder. Aber man sieht schon, dass die Kultur, auch wenn man als Japaner Gut, ich sehe jetzt nicht rein japanisch aus, gebe ich zu, aber wenn ich aus Japan dann in japanischer Begleitung ins Ausland fliege, dann war, also zum Beispiel Südkorea, dann war das früher schon so, dass man dann besser nicht Japanisch sprechen unbedingt. Und das lässt mehr und mehr nach. Die Popkultur beispielsweise, es gibt jetzt immer mehr, klingt eigenartig, aber gemischte Popbands, das sind dann aus allen möglichen Ländern. Das wirkt komisch. Ja, aber das verändert das Verhalten der Kunden. Man sagt auf einmal, nur ich kann noch ein japanisches Produkt, weil die fand ich niedlich oder der macht einen guten Eindruck oder was weiß ich was. Das verschwimmt mehr. Das war vorher mehr so die Diskussion mit Messer zwischen den Zähnen. Inzwischen ist das gar nicht mehr so. Und das wird Japan sicherlich auch helfen, ein noch besseres Standing zu haben. Nicht nur auf qualitativer, sondern auch aus, oh, sympathisch sind sie ja doch auf dem
Manchmal
Weg.
ist gut, es tut ja jeder Nation gut, sich so ein bisschen auch international zu öffnen. Sprechen wir mal kurz über die Anlagemöglichkeiten, die es da gibt. Das Einfachste ist sicherlich ein ETF. Jetzt muss ich sagen, wegen der Yen-Schwäche, ich habe selber einen, hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, wie den Chart da anzugucken, den du da gezeigt hast. Ich kenne ein paar Leute, die Lilian Haag, die Fondsmanagerin, ich weiß nicht, ob du sie kennst von der DWS, die war vor ein paar Monaten hier bei Börse at Home, die sagt, die Chancen lägen vor allen Dingen im aktiven Management, also im Stockpicking. Der Uwe Jennert, kennst du vielleicht auch, der sieht das auch, der sagt auch, man sollte in Japan eher Einzelaktien kaufen. Was meinst du? Wie ist da so deine Einschätzung? Meinst du, es wäre besser, sich mal wirklich zu gucken, also bevor wir über die Einzelaktien sprechen, zu gucken, ob man nicht einen aktiven Fonds sich nimmt als Investorin, als Investor, der sich nicht so viel damit beschäftigen will?
Ja gut, als aktiver Marktteilnehmer, der ich ja nun bin, muss ich sagen, finde ich das immer nicht so doll. Da sage ich lieber, da gucke ich doch lieber selber noch mal einmal drauf, als dass ich mich da auf jemand anderen verlasse. Und man hat ja die Möglichkeit. Man muss auch nicht die Sorge haben, dass man da jetzt unbedingt nach Japan reisen muss, um sich so ein paar Aktien mit ins Gepäck zu nehmen. Man kann das ja auch bei euch an der deutschen Börse sehr, sehr einfach, wie ich weiß, umsetzen, ohne dass man da groß Kurven fliegen muss. Und oh Gott, wie war das noch mit dem Yen? Man sollte dann nur seine Einschätzung am Chart auch zusätzlich zumindest mal, falls man da mal drauf gucken will, am japanischen Markt machen, dass man so einen Überblick hat, wo steht das Unternehmen eigentlich. Und dann allerdings auch nochmal gucken, inwieweit hat sich das dann abgezeichnet im Chart. Wenn ich zum Beispiel eine Softbank angucke, die ist, wie du schon richtig sagst, so sind die Gewinne ein bisschen durch die Euro-Bewegung aufgefressen worden. Der Vorteil ist aber jetzt, wer jetzt dann sagt, na jetzt hole ich mir mal ein solches Unternehmen oder ein ähnliches rein, ist die Chance, dass das nicht mehr so der Fall ist, wenn der Yen eben nicht mehr weiter so stark schwächelt, beziehungsweise wenn er vielleicht sogar ein bisschen an Stärke gewinnt. Muss ja nicht gleich sein, dass er Riesenschritte macht. Es reicht ja eigentlich die Bewegung des Unternehmens. Ich würde also auf jeden Fall dann sagen, lieber am Markt eigene Auswahl fällen. Man hat dann häufig eine Vorliebe. Es ist dann eher der technische Bereich, es ist der klassische Bereich. Wir wissen, dass Warren Buffett zum Beispiel in relativ, ich sag mal, langweilige Titel investiert hat, aber der wird schon seine Gründe haben, der macht das ja auch nicht zum ersten Mal, während die jüngere Generation vielleicht sagt, na, ich gucke lieber den modernen Kram an, sagen wir mal, in der Erwartungshaltung, dass da noch eine Menge Position oder Power dahinter steckt. Also ich finde, wer die Möglichkeit hat und sagt, ach, ein paar Minuten beschäftige ich mich mal mit den Märkten, und habe vielleicht mal einen Artikel gelesen, finde ich Stockpicking normalerweise immer besser.
Macht ja auch Spaß. Da vielleicht noch ein Tipp an der Stelle. Gerade bei den kleineren Aktien jetzt hier, den kleineren Kästchen hier auf deiner Heatmap, unbedingt gucken, wie groß die Handelsspanne ist. Und jetzt so von
Ja.
meiner Erfahrung her, also wenn man das nicht machen will, also dass man in Tokio handelt, was die wenigsten normalen Depots ja auch zulassen, rein kostenmäßig unsinnig, dann ist es deiner Erfahrung nach besser, morgens an die japanische Handelszeit ranzugehen. Also in Frankfurt geht es ja um 8 Uhr los. Oder eher so, dass man in die Abendzeit reingeht, weil da werden ja Aktien inzwischen ja bis 22 Uhr gehandelt.
Ja, noch mal eins ganz kurz zu Japan. Es gibt einen ganz wichtigen Nachteil, wenn man in Japan handelt, gibt es häufig diese Mindestmengen, die man da handeln muss. Man wollte einfach so diese kleinen Stückelungen haben, nicht haben. Das ist jetzt bei euch ja schönerweise anders, dass man eben auch in haushaltsüblichen Dosen kaufen kann und gegebenenfalls auch sagt, bevor ich mir jetzt 100 von den einen reinlege, mache ich doch lieber 50 von dem einen und 50 von dem anderen. Dann habe ich noch ein bisschen diversifiziert, was ich auf jeden Fall praktikabler finde für private Personen, die da unterwegs sein wollen. Uhrzeitmäßig ist das ein bisschen unglücklich. Das heißt, ich sehe mich eigentlich mehr auf der Trading-Schiene normalerweise, aber für den Investor spielen diese kleinen Bewegungen am Tag eigentlich nicht die große Rolle. Es ist deshalb unglücklich, weil egal ob ich im Abend handle, da sind die Japaner noch am Frühstück oder vor dem Frühstück, gerade in der Bahn unterwegs, und wer den Morgenhandel machen will, da haben die Japaner bereits gesagt, wir bereiten uns auf den Abend vor, also wir machen nichts mehr hier. Also es ist so ziemlich die Off-Zeit, also man kann in etwa sagen 7 oder 8 Stunden, jetzt im Winter sind es 8 Stunden Differenz, das erwischt man quasi nie. Aber aus meiner Sicht geht es, wenn man hier in Deutschland diese Aktien handelt, ja nicht so sehr, dass man diese kurzfristigen Bewegungen mitnimmt. Das, glaube ich, ist gar nicht so im eigentlichen Sinne, sondern es geht eher darum, dass man sagt, komm, wir haben teilweise so schöne Bewegungen, die japanischen Aktien lassen sich toll handeln, die nimmt man dann einfach mal auf etwas längere Sicht dann mit und lässt dann die Bewegung auch dann laufen. Also ich halte das für den sinnvolleren Ansatz und dann ist das auch, ob der jetzt an einem Nachmittag gestiegen oder gefallen ist, nicht ganz so dramatisch.
Ja, hier gibt es ein paar Fragen zu, die greife ich jetzt auf, weil sie jetzt gerade passen. Keine Sorge, da gibt es ein paar mehr Fragen, die werden wir alle noch beantworten. Und zwar, wie ist das mit der Quellensteuer? Wie funktioniert die Besteuerung, wenn ich jetzt Einzelaktien halte?
Ja, das ist eine gute Frage. Erstens, ich dürfte leider berufsmäßig gar keine Aussagen zu Steuern machen. Insofern muss ich mich da immer sehr zurückhalten. Ich werde da immer sehr, Vorsicht, du bist Händler, du darfst niemals eine steuerliche Aussage machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Fall weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht, wie das für
Okay.
Private in Deutschland ist. Das tut mir
Gut.
leid, da kann ich leider gar nicht helfen.
Dann gucke ich mal, ob ich eine Quelle finde, und verlinke einfach eine externe, irgendwas anderes, wenn ich was Gutes finde, und verlinke das dann in der Mail, die ich mitschicke. Dann
Sehr
möchte
gut.
Jörg wissen, wie groß denn so eine Handelsspanne sein darf, also was denn dann eine verbotene Größe bei einer Handelsspanne wäre.
Sehr gut. Also da gibt es mehrere Tipps, wie man da vorgehen kann. Punkt 1 ist, erstmal unabhängig, wie die Größe ist, da kommen wir gleich noch dazu, achtet drauf, wenn der An- und Verkaufskurs sehr weit auseinander liegt, kauft nicht zwingend at Market. Versucht erstmal quasi eine sogenannte Limit-Order reinzusetzen, zum Beispiel irgendwo in der Mitte, geht vielleicht ein bisschen entgegen, weil ihr wollt es ja kaufen, dann ist es nicht selten so, dass dann irgendein Verkäufer sagt, naja, für diesen mittleren Preis, der leicht zu meinen Gunsten verschoben ist, nehme ich das. Also besser keine At-Market-Order setzen aus meiner Sicht, sondern versuchen einfach ein mittiges Angebot, aber ein bisschen zu eigenen Ungunsten, damit dann auch ein Verkäufer sagt, da hätte ich Lust dazu. Damit könnt ihr die Spanne, die manchmal größer, manchmal kleiner ist, zu euren Gunsten deutlich schon mal reduzieren. Ansonsten ist so eine ganz gute Daumenregel, ihr müsst euch immer überlegen, was ist denn eure Erwartungshaltung? Und das ist so, wenn ich jetzt auf den Chart gucke, habe ich meistens eine Idee, wie groß ist die Bewegung, die ich erwarte? Rede ich hier von, ich sage es jetzt mal in Euro, rede ich hier von 10 oder rede ich von 50 Euro oder von 100 Euro, je nachdem auch wie die Aktie natürlich ist. Nehmen wir mal an, ich erwarte hier 10 Euro, dann finde ich natürlich 1 Euro Spanne schon eine ganze Menge, weil ich sage, das ist schon immerhin 10%. Gut, das kann man halbieren auf 5, durch das, was ich gerade gesagt hatte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe, die bei 70 oder wo ich sage, naja, die hat Laufpotenzial, dann spielt das, ob das jetzt 1 oder 2 Euro hat, bei Weitem nicht so eine große, also Spanne jetzt, keine so große Rolle. Achtet also drauf, was ist so eure Erwartung? Und wie groß ist im Verhältnis dazu der Spread,
Ja,
also der
das ist ein
Unterschied
guter
zwischen
Tipp
Kauf und Verkauf?
mit der Erwartung. Tatsächlich habe ich das noch nicht so für mich im Kopf gehabt, aber tatsächlich, wenn ich jetzt natürlich erwarte, dass der Kurs ganz, ganz stark steigt, dann kann ich natürlich auch einen größeren Spread in Kauf nehmen. Dann
Ja.
der Tipp mit dem Limit Order. Wir sagen ja, oder ich persönlich sage auch immer Limit, vor allen Dingen bei
Ja.
ETFs. Also auf gar keinen Fall, dass diese Chance zu verpassen, da eine billig bessere Spanne zu kriegen, einen besseren Preis zu kriegen. Und ganz ehrlich, aus meiner eigenen Erfahrung, ETF ist mir eigentlich noch nie nicht ausgeführt worden. Also mir ist noch nie so extrem der Markt weggelaufen, sagt man dann ja, dass es nicht geklappt hätte. Bei einzelnen Aktien ist das ein bisschen schwieriger. Da kann das natürlich durchaus passieren. Zu den ETFs gibt es jetzt eine Frage von Frank, der möchte wissen, was hältst du denn von einer Hedged-Variante, wenn wir jetzt mal einen ETF nehmen würden? Also wenn er jetzt einen ETF kaufen will, empfiehlst du, kann man gehedged nehmen oder eher nicht? Also währungsgesichert.
Also ich wollte gerade sagen, also es geht bei dem Hedge ja dann um die Währungssicherung. Grundsätzlich finde ich das gut. Da muss ich allerdings sagen, bin ich nicht im einzelnen Produkt drin da. Also gerne mal den ETF ein bisschen auseinandernehmen, vielleicht das Beiblatt genau angucken, damit man weiß, was machen die da, wie machen die das. An sich ist das aber smart, dass man eben sagt, naja, wir wissen ja, wie die Währungsbewegungen sind. Das kann man als professioneller Händler einigermaßen einschätzen. Man trifft das nicht immer optimal. Also wer jetzt denkt, naja, als Berufshändler weißt du immer genau, was passiert, das wissen wir auch nicht. Aber wir können ganz doofe Bewegungen damit natürlich rausfiltern. Insofern finde ich ein Produkt, das das schon abhatcht, für denjenigen, der sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das selber machen soll, finde ich eine gute Möglichkeit. Ihr könnt solche Sachen, also für die, die etwas professioneller, eigenständig unterwegs sind, kann man das natürlich auch selber machen. Dann hat man natürlich auch die Wirkung des Hedges besser im Blick. Aber wer jetzt sagt, Mensch, Rüdiger, ich habe auch andere Hobbys oder andere Berufe noch nebenher, ich kann mich da nicht drum kümmern, finde ich das eine gute Idee. Guckt euch aber immer an, wie das gestaltet ist oder wie das dokumentiert ist. Normalerweise beim ETF hat man ja immer so ein bisschen nochmal Zusatzinformationen, damit ihr nicht ganz im Finstern tappt und dann irgendjemand so, nö, nö, wir machen das super. Und in Wirklichkeit ist das ja mega oberflächlich.
Und da würde ich gerne was ergänzen. Grundsätzlich ist auf die lange Sicht, also meiner Ansicht nach hängt das komplett von dem Zeithorizont ab, den ich für ein Investment habe. Und wenn ich jetzt so wirklich im längerfristigsten Bereich bin, über max 10 Jahre, also über 10 Jahre oder so, mal im Hinterkopf zu haben, dass dieser Hedge recht teuer ist. Also der kostet so geschätzt, und das steht nicht in den Informationsblättern, ein halbes Prozent pro Jahr. Und das ist natürlich, also das macht sich natürlich umso stärker, macht sich das bemerkbar, je länger der Zeithorizont ist, ein negativer Compounding-Effekt. Nur das nur so am Rande. Aber an sich,
Ja,
klar, kurzfristig. Ja.
das muss man mit berücksichtigen. Danke. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ähnlich wie das, was wir über den Spread gesagt haben. Das hängt natürlich immer sehr, sehr von eurer Situation dort ab, wie ihr das Ganze gestalten wollt. Mein 0,5 ist bei einem riesen Rennermarkt natürlich kein Problem. Wenn ihr aber auch Titel sagt, wo ihr sagt, nee, die sind stabil, häufig hört man den Begriff Dividende, ist für mich eigentlich das Wesentliche, ja, dann ist das natürlich eher Gift, weil das natürlich dann alles auffrisst. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe jetzt hier ein Produkt, wo entweder rennen die wie wild oder die rennen gar nicht. Wenn sie nicht rennen, dann schmeiße ich den ETF wieder raus. Dann kann man das natürlich ausgleichen. Aber es ist eine wichtige Komponente. Sehr gut, ja.
Dann habe ich noch eine Frage zu einer Branche. Hast du eine Meinung zur Elektronik? Also wer Werte wie Sony zum Beispiel, möchte Hans-Joachim wissen.
Ja, Sony, das ist hier, ihr seht das hier unten in dieser Ecke. Insgesamt dieses Jahr ist super gelaufen. Sony 30% im Plus hier beispielsweise. Wir haben hier noch, ich lese jetzt gar nicht die Einzel- oder den können wir mal nochmal bringen. Advantest, das ist ein sehr interessantes Titel, interessanter Titel, der sehr auch viel Bewegung hat. Der ist aber auch ein bisschen volatil. Also den sieht man immer wieder unter den Top-Rennern, aber auch mal Top-Verlierern innerhalb eines Tages. Also da muss man ein bisschen Nerven bewahren, weil er eben diese Schwankungen dann auch mitmacht. Ist aber, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Ich glaube, die Branche ist in Japan sehr, sehr gut und auch hoch angesehen. Die Japaner haben zwar nicht jetzt so dieses, was man alles von TSMC sieht jetzt, also von den Taiwanesen, aber die Japaner sind spätestens in einer Stufe weiter, sind sie auf jeden Fall eine ganz, ganz große Nummer. Disco wäre auch noch ein Unternehmen, was ich mir angucken soll. Klingt nach Samstagabend irgendwie, aber ist in dem Fall tatsächlich etwas, die machen für diese Wafer, also diese kleinen Chip-Basismodule, wenn man so will. Also das sind alles so Unternehmen, wo ich denke, da stehen die relativ gut da. Die Japaner haben sehr ausgefeilte Technik da auch und sind auch sehr innovativ. Also ich denke mal, das macht man auch nicht viele Fehler.
Das hat auch direkt die Frage von Victoria mit beantwortet. Die wollte nämlich ganz konkret etwas zu Advantest wissen. Okay, dann haben wir, das war die vorletzte, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Kommt von Andreas. Hallo Rüdiger. Bei uns im VTAD, das ist der Verein der technischen Analysten, sei man der Ansicht, dass vor allen Dingen, also dass die Japaner viel mehr Spaß an der technischen Analyse haben als die Leute, die Investoren hierzulande. Ist das so?
Ja, also das merke ich, glaube ich, schon. Also in Deutschland ist das immer sehr, sehr wie eine heiße Kartoffel, nur nicht zu lange anfassen. Das ist dort auf jeden Fall gegeben und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, auch wenn ihr jetzt sagt, naja, ich bin damit noch nicht so richtig warm geworden. Man muss ja nicht das eine oder das andere machen, aber ich höre das immer wieder auch gerade von sehr großen Investoren, die sagen, also wir möchten nicht mehr darauf verzichten, ebenso für das Timing. Steige ich jetzt ein oder nicht? Wir haben jetzt viele Titel genannt eben gerade und die finde ich viele von denen gut, aber bei einigen wäre es sinnvoll, auch charttechnischer Sicht beispielsweise, da können wir mal ein Follow-up zu machen, aber aus charttechnischer Sicht zu sagen, gefällt mir, aber ich warte noch. Das ist so ein bisschen so, als wenn man in die Shopping Mall geht und sagt, ich finde die Produkte super, aber nächste Woche ist Angebotswoche, dann kaufe ich. Ich kaufe nicht jetzt heute unbedingt. Also viele schimpfen immer, wenn die Kurse runtergehen. Denkt immer dran, das sind die Angebotswochen an den Märkten. Und dann hilft die Charttechnik, um zu erkennen, ist das ein gutes Angebot oder ist das eher ein gefährliches Angebot. Deshalb mein Tipp, behaltet das, auch wenn ihr fundamental euch gerne aufstellt, immer so ein bisschen im Hinterkopf, ein wenig die Augen darauf zu halten.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Das mit dem Follow-up, das machen wir definitiv. Ich fand es super spannend. Ich darf ja eigentlich keine Einzelaktien, also ich muss die mir aus Compliance-Gründen genehmigen lassen. Aber ich habe jetzt, für mich hätte ich jetzt richtig Lust, wieder ein bisschen Stockpicking zu machen. Und ich mache mir direkt Memo ins Keller fürs, ins Keller, in den Terminkalender für den Follow-up. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das Schlusswort gehört dir. Was möchtest du unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeben?
Erstens mal, es war mir eine große Freude, deshalb lieben Dank da an dich und auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns beiden zuzuhören und über die asiatischen oder in dem Fall japanischen Märkte zu sprechen. Mein Tipp ist, gebt nicht auch auf, auch wenn ihr vielleicht mal eine blöde Situation habt. Die Aktienmärkte sind volatil, sie gehen mal hoch, sie gehen mal runter. Man kann, wenn man dezent, vorsichtig, aber eben konsequent seine Sachen umsetzt, sie können sehr, sehr viel Spaß machen. Für den einen vielleicht eine kleine Ergänzung zum normalen Einkommen. Wer sich ein bisschen intensiver damit beschäftigen will, kann davon auch sicherlich ein tolles Ergebnis rausholen. Gebt da nicht auf, macht da weiter. Asien immer im Blick halten.
Schöne Empfehlung. Vielen Dank dafür und allen alles Gute.